Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Diana Kinnert, Autorin, Kolumnistin, Politikwissenschaftlerin und CDU-Mitglied. Frau Kinnert, wir haben mal geguckt, was Sie so getwittert haben in letzter Zeit. Und was habe ich gefunden? Ein Bild von einem wunderschönen Kajak. Und ich glaube, Sie kommen gerade vom Wasser.
Das ist richtig, das habe ich vor ein paar Tagen gekauft und heute Morgen bin ich um 4 Uhr morgens losgefahren im Südosten von Berlin und habe 20 Kilometer geschafft.
Aha, und wenn Sie so früh los sind, haben Sie wahrscheinlich auch die Sonne aufgehen sehen.
Die habe ich aufgehen sehen.
Das muss sehr schön gewesen sein.
War sehr schön. Ich bin ja Gott sei Dank in der komfortablen Situation, dass mein Berufsalltag etwas flexibler ist als bei anderen Leuten und dann darf man sich sowas manchmal gönnen.
Verstehe, aber Sie haben trotzdem genügend Kraft, jetzt die Stunde hier durchzuhalten.
Hoffen wir mal.
Ein anderes Bild habe ich gefunden, am 5. Juli, ein Bild aus London, Sie zu sehen und ein Berater von Theresa May, den Sie als guten Freund bezeichnen da im Text. Das heißt, Sie haben gute Beziehungen nach Großbritannien?
Ich war im Januar auf einer längeren Reise in die USA mit einer Delegiertengruppe aus Europa und da war ein Kommunikationschef von Theresa May dabei, den habe ich in London besucht.
Und wenn Sie jetzt gucken nach London und auf das Spektakel, was sich abspielt, wird Boris Johnson neuer Tory-Chef und dann auch Premierminister oder nicht? Wahrscheinlich wird das ja. Was haben Sie so für ein Gefühl?
Ich war ja in der Downing Street, habe mir das Gebäude, den Garten, die Zimmer das allererste Mal angesehen und man spürt, finde ich, anders als in anderen Regierungsstädten eine Art von Pathos, auch so eine Glorifizierung ein bisschen und mir ist durch die Mitarbeiter Theresa Mays schon auch ein bisschen mitgeschwungen, deren sentimentale Stimmung.
Aha, gut, dann werden wir gleich mal über die sentimentale Stimmung, aber natürlich auch über die Zukunft sprechen hier in Studio 9. Um 12.45 Uhr unserer Zeit soll in London bekannt gegeben werden, wer neuer Chef der Konservativen im britischen Parlament wird, wer neuer Tory-Chef wird und damit ja dann morgen auch neuer Premierminister. Und alle Umfragen sagen, das wird wohl Boris Johnson werden. Wir sind gespannt. Wir gucken natürlich hier auf die Meldung. Wir wollen es in dieser Sendung unbedingt verkünden, hoffen, dass es auch tatsächlich dann um 12:45 stattfindet. Wenn Sie, Frau Kinnert, hätten mitwählen können, wenn Sie ein Tory-Mitglied wären in Großbritannien, hätten Sie für Boris Johnson gestimmt?
Das kann ich gar nicht beantworten. Das weiß ich gar nicht so genau. Es gab ja im Eingang noch ganz andere Konkurrenten und ein größeres Angebot. Und ich glaube, da hätte ich wahrscheinlich schon einen aus der größeren Sparte gewählt. Aber ich kann nichts daran ändern, dass es sich jetzt so zuläuft, glaube ich.
Ich meine, jetzt waren ja im Rennen nur noch Jeremy Hunt, der Außenminister, und eben Boris Johnson. Manche Konservative sagen ja, wir hätten eigentlich Jeremy Hunt im Grunde besser gefunden, aber wir wählen trotzdem Boris Johnson. Kann man das verstehen?
Die Situation ist natürlich verfahren und zwar seit Monaten, seit Jahren auch auf eine gewisse Art und Weise. Boris Johnson genießt einen Ruf, den ich finde zu Unrecht als obszön, als rüpelhaft, als reaktionär beurteilt wird. Ich glaube, man darf ihm schon einen differenzierteren Blick zutrauen. Er kommt aus einer sehr proeuropäischen Familie, ist extrem kultiviert, hat in Oxford studiert, den Debattierclub geleitet, den Spectator herausgegeben und hat eigentlich auch in dieser weltoffenen, multikulturellen Stadt London lange Zeit mitregiert. Und ich finde, dass seine europakritische oder europaskeptische Haltung auch tief verwurzelt ist in dem Souveränitätsgefühl der Konservativen. Und das muss man auf eine gewisse Art und Weise auch achten, finde ich.
Das ist eine interessante Position. Andererseits, wenn Sie sagen, er sei extrem kultiviert, ich glaube, da würden Ihnen viele widersprechen und eher sagen, naja, manchmal ist er eher ein bisschen rüpelhaft. Und vor allem auch, dass man eben nicht weiß, was er sagt, ist das jetzt wahr oder ist das eine Lüge? Und vor allem ist das, was er heute sagt, noch das, was er gestern gesagt hat. Manchmal ist das ja nicht so der Fall.
Ja, und ich finde diese Lesbarkeit bei ihm eben so schwierig. Wenn ich mir anschaue, wo er herkommt, wie er biografisch aufgestellt ist, ist es nicht dieses Bild dieses Populisten, den ich heute eigentlich so vor mir sehe und der dekonstruktive Lösungsvorschläge hat, der auch ein bisschen eine reaktionäre Art und Weise hat. Und
wundern Sie sich?
Ja, ich wundere mich sehr und kriege die beiden Bilder auch noch nicht ganz zusammen, ehrlich gesagt.
Aber ich glaube, das muss man. Also ich meine, er hat sich ja als der, ich sag mal, eher Spalter gezeigt und nicht so sehr als ein Europa-Befürworter in letzter Zeit.
Ja, er hat eine sehr entschiedene Meinung, hinter der auch viele Leute stehen. Das zeigt vielleicht heute eben auch das Ergebnis. Und das muss man auf eine gewisse Art und Weise achten. Ich glaube, dass das mit meinem politischen Stil oder mit meinem Wunsch von politischem Stil, auch von Einigung, einfach nicht einhergeht. Aber das ist ja eben manchmal die Frage, man muss mit den Dingen arbeiten, die vor einem stehen. Und wenn er eben für Leute spricht, dann muss man das auf eine gewisse Art und Weise achten, glaube ich.
So eine ähnliche Haltung hatte Greg Hance, den wir heute Morgen befragt haben, in Studio 9 am Morgen hier in Deutschland. Deutschlandfunk Kultur. Das ist ein konservativer Unterhausabgeordneter in London und meine Kollegin Liane von Billerbeck hat ihn gefragt. Er, der eigentlich für Jeremy Hunt ist, hat aber jetzt auch gesagt, okay, wir müssen Boris Johnson akzeptieren, denn es wird gar nicht so chaotisch, wie man vielleicht meinen würde, wenn man so seine letzten Taten und Worte betrachtet.
Boris hat normalerweise ziemlich klare Ideen, was er tun möchte. Und er hat eine lange Geschichte. Er hat um sich gute Leute, die ihm helfen. Und Boris könnte so etwa der Vorsitzende sein, aber um sich im Kabinett könnte gute Leute sein. Und deswegen ist die Hoffnung, dass eine Boris-Johnson-Regierung doch erfolgreich sein könnte.
Das sagt also Greg Hance, der eigentlich nicht für Boris Johnson gewesen ist. Wie wichtig ist also die Besetzung des Kabinetts? Jetzt mal angenommen, er wird morgen Premierminister, muss dann am Donnerstag das Kabinett vorstellen. Wie wichtig sind die Posten, die er da vergibt?
Sehr wichtig natürlich. Das sind entscheidende Träger, die da Projekte vorschlagen, die in eine Regierungsmission, in eine Regierungsstrategie übergehen. Und deswegen ist es extrem entscheidend, gerade auch an einem rechtspopulistischen Rand, wo da die Trennschärfe ist.
Mm-hmm. Das Parlament könnte ihm trotzdem immer noch auch das Misstrauen aussprechen. Ich nehme an, es passiert nicht. Was sagen Sie?
Ich würde auch vermuten, es ist eher unwahrscheinlich.
Gut, wir werden mal noch ein bisschen Zeit vergehen lassen. 12.45 Uhr, wie gesagt, soll bekannt gegeben werden, wie das Wahlergebnis der Tories jetzt ausgefallen ist, ob Boris Johnson tatsächlich gewählt ist als neuer Tory-Chef und damit Theresa May nachfolgt. Wir sind dann verabredet um 12.45 Uhr mit unserem Korrespondenten in Brüssel, um nämlich zu fragen, wenn es denn dann so kommt, ob die Brüsseler denn vorbereitet sind. Und zu Gast in dieser Stunde Diana Kinnert, CDU-Mitglied, Unternehmerin. Wir sortieren gemeinsam den Tag. Blicken wir mal auf Ihre Partei, Frau Kinnert, auf die CDU und da insbesondere auf die Frauen. Ursula von der Leyen aus der CDU wird erste Kommissionspräsidentin in der EU werden. Annegret Kramp-Karrenbauer wird morgen als Verteidigungsministerin vereidigt. Im Bundestag wird dann eine Regierungserklärung abgeben. Wir haben dieses Foto im Kopf von der letzten Woche. Ursula von der Leyen, AKK und die Kanzlerin. Frau Merkel, was haben Sie so als CDU-Frau gedacht, als Sie das Foto gesehen und auch ja getwittert haben? Hat da Ihr Herz höher geklopft?
Ich finde es schön, weil ich im Vergleich zu vielen anderen großen CDU-Politikern diese drei Profile im Vergleich sehr gut leiden kann und da eine Politikmission mitbeschrieben wird, die ich mit unterzeichne. Und deswegen unabhängig vom Geschlecht erstmal finde ich, dass das ein guter Kurs ist und dass alle drei in ihren Positionen, glaube ich, auch gut aufgehoben sind.
Ein guter Kurs, wie würden Sie den charakterisieren? Modern, konservativ?
Ich glaube, dass eine Ursula von der Leyen etwas sehr Einigendes hat, insgesamt sehr proeuropäisch ist, verschiedene Leute in der Europäischen Union miteinander zusammenbringen kann. Ich glaube, dass eine Annegret Kramp-Karrenbauer als Parteivorsitzende an den Kabinettstisch gehört, in so einer Situation als einziges Machtinstrument eigentlich nur die eigene Pressestelle zu haben, ist ein bisschen zu wenig. Und sich da in Regierung beweisen zu können, das finde ich gut für alle erstmal.
Mhm. Und ich meine, es scheint der CDU ja hier zu gelingen im Moment, was andere nicht schaffen, Frauen an die Spitze zu holen und sie dann da auch zu unterstützen. Wenn wir jetzt mal an die SPD denken, Andrea Nahles hat es ja auch probiert, war auch eine starke Frau, ist aber von ihren Genossen nicht unterstützt worden.
Da denke ich immer ein bisschen an Francis Fukuyama, der das Buch Identität geschrieben hat, ob wirklich linke Identitätspolitik den Minderheiten oder eben den unterrepräsentierten Gruppen wirklich nützt. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn gerade in linken Parteien Frauen, Migranten, also Leute, die unterrepräsentiert sind, besonders betont werden oder man diese Ziele so besonders hoch erklärt, zementiert man auch diese Besonderheit. Und manchmal ist es eben erstaunlich, wie im Stillen das dann in bürgerlichen, liberaleren Parteien funktionieren könnte.
Mhm, interessanter Gedanke. Sie waren Mitglied der Reformkommission der CDU unter damals CDU-Generalsekretär Peter Tauber, der Sie ja auch sehr gefördert hat, so als junges CDU-Mitglied. Ja. Ne? Diese Reformkommission gibt es nicht mehr, die tagt nicht mehr. Trotzdem die Frage, es gibt ja noch einiges zu tun. Also wir haben jetzt über das Foto gesprochen, über die Frauen, die Spitzenpositionen in der CDU innehaben. Aber insgesamt ist ja das Ziel der gleichberechtigten Teilhabe zwischen Frauen und Männern noch nicht ganz erreicht.
überhaupt nicht. Der weibliche Anteil im Bundestag ist ja auf dem Tiefststand seit 20 Jahren, in der CDU auch besonders schlecht. Ich vermute natürlich auch, dass wenn der Trend so weitergeht, dass Grün in vielen kleineren Städten, auch in größeren Städten, die CDU Direktmandate überholt und dort die Direktmandate einfährt, dass die übrig bleiben, dass die also relativ sicher an die Schwarzen gehen, dann vielleicht sogar umkämpfter werden von Männern und dass da irgendwie Diversität eine geringere Rolle spielen wird. Und das würde ich sehr tragisch finden.
Aber Entschuldigung, warum denken Sie das? Also man sagt doch eigentlich, dass Frauen gerade in Krisensituationen diejenigen sind, die besser, flexibler, auch manchmal empathischer reagieren.
Absolut, aber in einer Situation wie in unserer, in der zum Beispiel in Baden-Württemberg extrem viele Direktmandate immer an uns gegangen sind und es auf einmal etwas bröckelt, sind die, die da ihre Privilegien fürchten, um ihre Mandate fürchten, natürlich aufgepeitscht. Und da kann ich mir vorstellen, und ich glaube, es wäre die schlechte Strategie, nicht mit Grünen zu konkurrieren im modernen, progressiven, liberalen, in der diversen Strategie, sondern sich eigentlich panisch darauf zurückzuziehen, dass geübte Machtpolitiker unter sich aushandeln, wer die direkten Posten bekommt, wer die sichereren Mandate bekommt. Das würde ich tragisch finden und ich glaube, das wären eben, weil es die Situation jetzt schon ist, überwiegend Männer.
Das wäre natürlich ein falsches Signal. Also das würde der CDU insgesamt, glaube ich, nicht zum Wohle gereichen.
Und davor warne ich, weil sonst zementiert man eben auch unser schlechter werdendes Wahlergebnis in diesen Regionen.
Was müsste man denn tun? Müsste man eine offensivere Personalentwicklung entwickeln, um zu sagen, wir gehen auf Mitglieder, weibliche, junge Mitglieder zu, so wie sie ja eins sind?
Das Problem ist natürlich ein Henne-Ei-Problem. Wenn man oben keine Personen hat, die auf diese Themen gucken, die auf Diversität und Repräsentanz gucken, dann kann man unten auch keine nachziehen. Wenn es die Leute unten nicht gibt, dann kommen die oben auch auf eine gewisse Art und Weise nicht raus. Ich habe in der Parteikommission unter anderem daran gearbeitet, wie man die Parteistrukturen öffnen kann. Da geht es um digitale und flexible Mitmachmethoden für junge Leute, aber eben auch um Erziehungsleistende insgesamt. Und da geht es um Väter und Mütter allgemein, die bei Beruf, Familie, Kindererziehung ganz andere Art und Weise von Mitmach brauchen, damit sie sich eben aktiv da beteiligen dürfen.
Gut, aber jetzt gerade, weil wir Ursula von der Leyen, die Kanzlerin und Annegret Kramp-Karrenbauer als drei, ich sage jetzt mal, starke Frauen da haben, könnte das ja sein, dass das jetzt einen Schub gibt. Dass ja genau das Signal ist für die Gleichberechtigung.
Das kann sein. Ich habe viele CDU-Mitglieder in meiner Zeit getroffen in den letzten 10 Jahren, die Frauen sind und die gesagt haben, dass Angela Merkel für sie auch eine Projektionsfigur ist, ein Vorbild ist und dass sie das mit motiviert hat. Und diesen Schub erhoffe ich mir natürlich durch die drei. Aber dann ist es auf eine gewisse Art und Weise ja auch ein virales Phänomen und hat nichts damit zu tun, dass es eigentlich auch darum geht, Strukturen von Anfang an zu modernisieren, damit bestimmte Gruppen nicht ausgeschlossen werden.
Also was würden Sie denn tun?
Man könnte Christina, die ehemalige Ministerin beispielsweise, Christina Köhler, die ja dann geheiratet hat und Kinder bekommen hat, hat dann sehr progressiv zum Beispiel dafür lobbyiert, dass Erziehungsleistende nicht am Wochenende auf Sitzung müssen. Wir haben in der CDA, dem christlich-sozialen Flügel der CDU, darauf geachtet, dass wir eine gewisse Art und Weise von Kita-Struktur haben, wenn wir an Wochenenden tagen. Und das sind so Kleinigkeiten. Man kann gucken, dass wenn man zu einer Sitzung einlädt, frühzeitig einlädt, guckt, wann ist das Sitzungsende, damit man den Babysitter ordentlich bestellen kann. Man kann auch gucken, wie man die Vereinigung neu strukturiert, damit die Frauen eben den einzigen Abend, den sie in der Woche für Politik aufbringen wollen, eben nicht nur in der Frauenunion sitzen, sondern in der Frauenunion und in der CDU. Und ich glaube, da kann man an vielen kleineren Stellschrauben drehen.
Sagt Diana Kinnert von der CDU, die sich also Gedanken macht über das Frauenbild in ihrer Partei und wie man Frauen fördern kann. Und wir müssen uns jetzt einem Fall im hessischen Wächtersbach zuwenden. Da hat ein Mann aus einem Auto heraus einen 26-Jährigen aus Eritrea gestern niedergeschossen, sich später offenbar selbst getötet. Wir wollen gleich drüber sprechen. Hier Näheres erstmal von Frank Angermund.
Ein 55-jähriger Deutscher fährt mit seinem Auto am Montagmittag durch Wächtersbach im Main-Kinzig-Kreis. In der Industriestraße richtet er aus seinem Fahrzeug eine Pistole auf einen dunkelhäutigen Mann, einen 26-jährigen Eritreer. Er drückt ab und trifft den Mann in den Bauch. dann flüchtet er. Oberstaatsanwalt Alexander Bartle von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main geht von einem fremdenfeindlichen Motiv aus.
Dafür spricht zum einen die Auswahl, wie diese Person zwar auf der einen Seite zufällig, aber dann doch ganz gezielt aufgrund seiner Hautfarbe als Opfer ausgesucht worden ist. Und dann aber auch im weiteren Zuge der Ermittlungen haben sich ganz konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass wir zumindest von einem fremdenfeindlichen Motiv ausgehen müssen.
Zeugen der Tat rufen sofort die Polizei und einen Rettungswagen. Dies rettet dem 26-jährigen Opfer das Leben. Er wird notoperiert und schwebt trotz der lebensbedrohlichen Verletzung nicht mehr in Lebensgefahr. Die Polizei startet nach dem Notruf die Suche nach dem Schützen und findet den 55-Jährigen am Nachmittag in einem Auto im benachbarten Biebergmünd. Er hatte sich mit einer zweiten Pistole in den Kopf geschossen, sagt Oberstaatsanwalt Alexander Bartle.
Also es gab einen Abschiedsbrief, der ist anlässlich der Durchsuchung auch sichergestellt worden. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir mit Blick auf das postmortale Persönlichkeitsrecht natürlich keine Auskünfte zum Inhalt dieses Abschiedsschreibens geben können.
Bei der Durchsuchung der Wohnung des 55-Jährigen finden die Ermittler drei weitere Schusswaffen. Außerdem hatte er kurz vor der Tat eine andere Pistole verkauft, sagt Alexander Bartle.
Ich habe nur die Information, dass er von der örtlich zuständigen Behörde eben auch die Genehmigung hatte, diese Waffen legal in seinem Besitz zu halten.
Bisher war der Mann der Polizei nicht aufgefallen. Trotz des fremdenfeindlichen Motivs gibt es aktuell keine belastbaren Erkenntnisse dafür, dass der Täter sich auch im rechtsextremen Milieu bewegt hat, sagt der Frankfurter Oberstaatsanwalt.
Aber auch das werden wir natürlich im Zuge der Ermittlungen, die jetzt hier am Anfang stehen, nachgehen. Das heißt, wir werden also das persönliche Umfeld, die Vergangenheit dieses mutmaßlichen Schützen beleuchten, um festzustellen, ob und gegebenenfalls in welcher Form solche Kontakte bestanden haben. Der Verantwortung, die wir da haben, sind wir uns durchaus bewusst.
In diese Ermittlungen sind neben der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt auch die Staatsanwaltschaft Hanau und das Hessische Landeskriminalamt eingebunden.
Soweit der Bericht von Frank Angermund. Es scheint sich also um einen rassistischen Mordanschlag gehandelt zu haben. Frau Kinnert, was denken Sie, wenn Sie diesen Bericht hören?
Das ist eine abscheuliche Tat, die mich denken lässt an den Lübcke-Fall in Kassel. Und es scheint sich vermehrt zuzutragen, dass es ein gesellschaftliches Klima gibt. Und wer ein bisschen auf Twitter unterwegs ist, der liest ja auch sehr offenkundig Hassnachrichten gegen Migranten, gegen Menschen mit anderer Hautfarbe. Und das beunruhigt mich zutiefst.
Mhm, bei Walter Lübcke, da scheint es ja offenbar tatsächlich eine Verstrickung des Tatverdächtigen in rechtsextreme militante Kreise gegeben zu haben. Das wirft viele Fragen auf. Jetzt fragt man sich hier auch, mag da womöglich auch eine Verstrickung in ein rechtsextremes Netzwerk vorliegen?
Ich möchte mich natürlich da jetzt nicht an irgendwelchen Spekulationen beteiligen, weil ich finde, dass das jetzt erstmal Aufgabe der Ermittlungsbehörden ist. Ich frage mich aber schon, weil ich das als Jurist, also ich bin kein Jurist und ich bin niemand, der in den Ermittlungsbehörden arbeitet und deswegen dort kundig ist. Deswegen kann ich es nicht genau beantworten, aber ich frage mich eben schon, ab wann genau gesagt wird, dass man im rechtsextremen Milieu unterwegs ist. Wenn ich Kriminalfilme gucke, dann sitzt man immer in irgendeiner Garage mit Neonazis zusammen und ich glaube, dass es heute eben eine ganz andere Realität ist. Da kann man alleine vor seinem Computer sitzen und sich ganz anderen Geistesgenossen im Internet nachfühlen und dann finde ich, hat es schon auch was mit einem rechtsextremen Milieu zu tun, auch wenn man sich da nicht per se trifft oder direkt kennt.
Das heißt also, Sie sagen, so eine Radikalisierung, die ist praktisch vielleicht gar nicht möglich ohne äußere Einflüsse. Da sind immer äußere Einflüsse auch beteiligt.
Also ich vermute das und gerade das Internet und eben Plattformen, die nicht richtig gescannt werden, wo die Haftungsfrage nicht ganz geklärt ist, wo man nicht weiß, ob man blockt, löscht, wo man nicht genau weiß, wer dahinter steckt, wer andere Leute anstachelt. Das finde ich ist so ein extrem großer Graubereich, über den wir extrem viel sprechen müssen und wo ich hoffe, dass die Ermittlungsbehörden diese ganzen neuen Vernetzungen und neuen Möglichkeiten des Austauschs und eben der Radikalisierung im Digitalen mit ins Auge fassen.
Sagt Diana Kennert hier in Studio 9 in Deutschlandfunk Kultur. Deutschlandfunk Kultur hören Sie Studio 9 heute mit Diana Kinnert aus der CDU, die auch Unternehmerin ist. Sie ist Geschäftsführerin der Newscreen GmbH, einer Nachrichtenplattform für grüne Innovationen und Technologien Newscreen. Und Sie haben sich da gemeldet, Frau Kinnert, dass es jetzt eine Studie gibt, die besagt, dass wir guten Gewissens zu Getränkekartons greifen können, die besser sind für die Umwelt, manchmal, als die Mehrwegflaschen aus Glas?
Das weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Wie gesagt, ich komme heute vom Rudern. Da habe ich das noch nicht geprüft, wie die Leute gearbeitet haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da ist, ja.
Also diese Studie ist vom Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg erstellt worden im Auftrag eines Fachverbandes Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel. Und da ist eben klar geworden, diese Getränkekartons sind manchmal besser für die Umwelt, zum Beispiel bei Milch. Das hätte man ja nicht gedacht. Man hätte ja wahrscheinlich gedacht, also im besten Fall nimmt man eine Mehrwegglasflasche. Das ist immer das Beste.
Ja, das würde man vermuten. Ich finde, das ganze Thema nachhaltiger Konsum ist eben etwas komplexer und differenzierter. Das hat schon allein was mit Preisen, mit dem Markt, mit Wettbewerbern zu tun, welche Kooperationspartner sich wie ergeben, wie die logistischen Wege sind, wie der Herstellungsprozess auf einmal ist, welche Recycling-Technologien auf einmal möglich sind. Und dann steht dieses einzelne Produkt oder dieses einzelne Objekt dann nicht mehr nur für sich, sondern es hat eine ganze Vor- und Nachgeschichte.
Mhm. Und wenn man die erforschen will, die Vor- und Nachgeschichte, muss man gucken, welche Wirkfaktoren oder welche Wirkungskategorien sind da wirksam. Klimawandel, Feinstaub, was wird da sozusagen emittiert? Und ich bin immer noch erstaunt, dass der Getränkekarton da besser abschneidet als die Mehrwegflasche. Aber es scheint eben auch so zu sein, dass wenn es ein flächendeckendes, wirklich großes, optimiertes Mehrwegangebot gäbe, also mit Flaschen, dann würden die wiederum besser abschneiden als die Kartons.
Genau, also es hat natürlich irgendwie, folgt ganz einfachen Marktregeln. Sobald da eine Dominanz ist, wird es alles ein bisschen günstiger, dann wird es alles ein bisschen optimierter und dann kann das funktionieren. Aber die Sicherheit hat man eben nicht. Es sind Marktsysteme, da weiß man nie, wer die Wettbewerber sind, wie die Nachfrage ist, wo was in welcher Stadt möglich ist, wie die Logistikwege überhaupt sind, was eben zu welchem Preis nachgefragt wird. Mhm. Und auch welche neue Gesetzesmöglichkeiten es gibt, Recyclingtechnologien umzusetzen, ob die gefördert werden oder nicht. Und deswegen ist es sehr viel differenzierter, als man so gemeinhin dann einfach über Produkte bespricht.
Aber wenn man sich jetzt sagt, okay, ich möchte ein nachhaltiges Leben führen und ich interessiere mich für diese ganzen Dinge, dann ist man manchmal vielleicht auch ein bisschen frustriert, weil man dachte, man hat sich für einen nachhaltigen Weg entschieden, zum Beispiel für das Mehrwegglas, und stellt dann fest, es war gar nicht der nachhaltigste Weg.
Tatsächlich, da muss man immer im Einzelfall gucken. Ich rate im Einzelfall immer insgesamt zu lokalen Produkten. Wenn ich eine Tomate vom Bauern nebenan kaufe, dann ist es sehr wahrscheinlich effizienter und ressourcenschonender, als wenn ich sie aus Spanien einfliegen lasse oder überaus irgendwie vom anderen Ende der Welt irgendwie überschiffen lasse. Deswegen achte ich extrem auf Lokales. Und des Weiteren gibt es verschiedene Siegel, aber auch da blicken viele Leute nicht durch. Deswegen muss da auch Transparenz her.
Und Ihre Nachrichtenplattform für grüne Innovationen und Technologien will diese Transparenz mitschaffen?
Wir wollen diese Transparenz mitschaffen. Wir wollen aber in erster Linie, ist es eine Green Economy Plattform. Also wir stellen junge Startups, junge Unternehmen vor, die selber innovative Produkte auf den Markt bringen und durch noch am Anfang kleine Nachfragegruppen sich vielleicht nicht richtig etablieren. Und dadurch, dass wir denen, oftmals ein Tor mit ermöglichen und Leuten, die an dem Thema interessant sind, sie auf diese neuen Produkte hinweisen, hoffen wir, dass wir jungen Unternehmen, die nachhaltige Produkte entwickeln, helfen können.
Und das haben Sie aber gegründet, weil Sie gesagt haben, genau hier muss man ansetzen, wenn man was verändern will.
Nicht nur da, aber auch, ich bin jemand, der politische oder öffentliche Probleme oftmals, finde ich, aus verschiedenen Sichtweisen betrachten möchte. Und gerade im Bereich Klimaschutz, Ressourcenschonung, Biodiversität geht es nicht nur um einzelne Verbote, da geht es nicht nur um ein privates Einsparen, sondern da geht es vor allem auch um effiziente Marktmöglichkeiten.
Mhm. Sie sind ja aber eigentlich Politikwissenschaftlerin und nicht BWLerin. Aber da argumentieren Sie jetzt sehr ökonomisch.
Ja, und als Politikwissenschaftlerin weiß ich auch eben, dass Politik nicht nur das Parlament ist.
Sagt Diana Kinnert, CDU-Mitglied und Unternehmerin, engagiert für nachhaltiges Leben, hier zu Gast in Deutschlandfunk Kultur. Und Diana Kinnert und ich sortieren den Tag, und eine Meldung dieses Tages bezieht sich aufs Geld. Denn die Frage ist, wie viele externe Berater braucht so ein Ministerium in Deutschland und was darf das kosten? Es sind mindestens 178 Millionen Euro, die jetzt schon im ersten Halbjahr dieses Jahres 2019 für externe Berater ausgegeben wurden. Also die Expertise zum Beispiel auch von Unternehmensberatern wie McKinsey. Das ist viel Geld. Das ist aufgrund einer Umfrage des Finanzministeriums jetzt so veröffentlicht worden, auf Anfrage des linken Abgeordneten Matthias Höhn. Frau Kinnert, Kritiker sagen natürlich, dieser Einkauf von externem Sachverstand, der ist viel zu teuer. Was sagen Sie?
Kann ich nicht genau einschätzen, ehrlich gesagt. Das kommt, finde ich, sehr auf die Ministerien an. Das kommt sehr auf die Probleme an. Das kommt sehr auf die Transformationsprozesse an. Und da kann ich mit der alleinstehenden Zahl nicht so viel anfangen, ob das zu viel oder zu wenig ist. Ich finde, es braucht Transparenz. Es braucht auch eine Art und Weise von Evaluierung. Was war der Leistungsanspruch? Was wurde tatsächlich gemacht? Das muss protokollierbar sein und das muss einordnbar sein. Und dann, finde ich, muss es auf eine gewisse Art und Weise eben daraus auch eine kleine Haftung geben, also welche Leute haben welchen guten Job gemacht und welche nicht. Und dann, finde ich, kann man solche Zahlen viel besser einordnen, als sie alleinstehend zu nennen.
Sehen Sie denn diese Transparenz so, wie Sie sie jetzt gefordert haben?
Ich habe sie ehrlich gesagt noch nie so richtig nachgeschaut. Ich war in verschiedenen Regierungsprojekten schon auch mitbeteiligt. Da in den Projekten, in denen ich war, fand ich das immer sehr gut aufgeschlüsselt. Ich fand auch, dass man da sehr aufs Geld geguckt hat, dass man die Budgets dort ordentlich eingeplant hat. Aber ich kann das nicht in der Weite über alle so sagen.
Also was festzustehen scheint, ist, dass zwischen 2014 und 2017 es eine deutliche Steigerung der Ausgaben für Berater gegeben hat. Die einzelnen Zahlen lassen wir jetzt mal außen vor. Aber wenn jetzt in diesem Jahr 2019 178 Millionen Euro im ersten Halbjahr ausgegeben wurden, dann sind das dann, wenn das zweite Halbjahr dazukommt und es nochmal so viel sein wird, 356 Millionen Euro. Das ist sehr viel mehr Geld, als bisher je ausgegeben wurde. Was könnte denn der Grund dafür sein, dass jetzt plötzlich so ein Bedarf da ist?
Das, vielleicht hat das etwas mit Agenda-Setting der Regierung zu tun, dass man sich eben gerade im Gesundheitsbereich, in der Modernisierung der Bundeswehrstrukturen eben da ganz andere Kapazitäten einkaufen. Man muss anders skalieren, man muss mit Digitalisierung anders umgehen können, man muss Plattformen neu bauen und das sind eben keine gewohnten und keine geübten Projekte.
Gut, aber es gibt 20.000 Mitarbeiter in den verschiedenen Ministerien insgesamt. Man sagt, die müssen ja auch was können.
Und tatsächlich, und das ist von mir ja auch eine lange Kritik, dass ich finde, dass die Regierungsapparate sich selber viel zu langsam reformieren und eigentlich auch eine ganz andere Art und Weise des Zuschnitts haben müssen, damit sie auf Herausforderungen reagieren können, welche Abteilungen es gibt und wie Leute eingestellt werden.
Gut, also Transparenz fordert Diana Kinnert hier und wir sind gespannt, ob jetzt demnächst tatsächlich die Meldung kommt, ob Boris Johnson in London neuer Tory-Chef wird und dann auch Premierminister. Noch haben wir sie nicht. Wir sind trotzdem gleich mit unserem Korrespondenten Paul Vorreiter in Brüssel verabredet. Boris Johnson soll neuer Tory-Chef in Großbritannien werden. Das zumindest besagen die Umfragen. Ob er es wirklich wird, das wissen wir noch nicht. Wir haben noch keine dementsprechende Meldung. Wenn er es wird, wird er morgen auch neuer Premierminister in Großbritannien. Diana Kinnert ist hier zu Gast in dieser Stunde, CDU-Mitglied, Unternehmerin und Autorin und uns jetzt auch zugeschaltet aus Brüssel, mein Kollege Paul Vorreiter. Herr Vorreiter, wie bereitet man sich denn vor in Brüssel? Wird man eventuell bereit sein, wenn Boris Johnson denn dann kommen sollte, und sagen wird, den Deal, den Theresa May ausgehandelt hat, den müssen wir neu verhandeln, nachverhandeln, dass man sagt, ja, machen wir, sind wir bereit?
Dafür gibt es keine Anhaltspunkte. Franz Timmermans, der Kommissionsvizepräsident, hat sich jetzt vor einigen Minuten hier in Brüssel auch nochmal zu Wort gemeldet auf die Frage eben, ob denn die EU bereit sei, da nochmal das Paket aufzuschnüren. Nein, dieses Paket sei eben der beste Deal, der möglich gewesen sei. Und man sieht sich weiterhin dazu verpflichtet. Also was das angeht, gibt es da keine Bewegung. Also vielleicht können wir grundsätzlich auch nochmal darüber diskutieren, welche Ansatzpunkte denn überhaupt da wären, wenn man denn eben als Boris Johnson hier nach Brüssel kommt. Da gibt es das Austrittsabkommen, das nicht verhandelbar ist. Dann gibt es noch eine politische Erklärung. Da zeigt sich in der Tat die EU bereit, nochmal weitere Spezifizierungen vorzunehmen, vielleicht noch neue Erläuterungen dazuzunehmen. Das Ziel der zukünftigen Beziehungen, was ja auch darin dargelegt wird, vielleicht nochmal zu präzisieren. Also Boris Johnson könnte zum Beispiel nach Brüssel kommen und sagen, dass er sich ein Kanada-Plus-Modell vorstellt oder eben ein Norwegen-Modell. Das sind die Möglichkeiten, die ihm die EU bietet. Aber wenn ich ihn richtig verstehe, also das Austrittsabkommen aufzuschnüren, um da den Backstop, diese Auffanglösung für Nordirland loszuwerden. Dafür gibt es keine Möglichkeit in Brüssel.
Wie sind denn sozusagen die Stimmen, die Sie jetzt gehört haben in Brüssel, ich sag mal so im Timbre, also wie ist man gelassen oder sagt man, oje, jetzt müssen wir uns nochmal warm anziehen, weil jetzt nochmal eben diese Forderungen an uns herangetragen werden?
Also Franz Timmermans musste jetzt vorhin auch schon ein bisschen schmunzeln, weil eben genauso eine Frage auch gestellt wurde. Wie ist das denn eigentlich? Muss man sich jetzt, wie bereitet man sich auf so eine schillernde Figur wie Boris Johnson hier in Brüssel vor? Und er antwortete nur süffisant, naja, es sind ja gerade sehr viele schillernde Figuren auf dem politischen Parkett weltweit unterwegs. Insofern muss man immer darauf gefasst sein. Aber die Töne, die wir bisher aus Brüssel hören und auch das, was man gestern hier gehört hat von der Kommission, war, also man bereitet sich eben darauf vor, mit demjenigen, der dann eben da das Ruder übernimmt, in London weiter Gespräche zu führen. Und man wird sicherlich abwarten, was Boris Johnson der EU zu bieten hat. Bisher ist das ja relativ wolkig geblieben. Er stellt sich ja vor, oder hat es zumindest als Option an die Wand gemalt, dass man diesen Backstop überflüssig macht, indem man sich zum Beispiel technische Möglichkeiten einfallen lässt, die Grenzkontrollen überflüssig machen in Nordirland. Aber vielleicht dazu auch noch eine Anekdote. Ich war Ende des vergangenen Jahres dort an der Grenze und habe dort mit Menschen gesprochen, die sehr sensibel auf diese Frage sind. Eben auch diese technischen Lösungen, wo zum Beispiel auch darüber gesprochen wurde, ob man zum Beispiel Drohnen einsetzen könnte. Und gesagt wurde, also würden hier Drohnen eingesetzt an der Grenze, um eben dann Zollkontrollen überflüssig zu machen, dann würde man sie abschießen. Also das heißt quasi, das ist ein sehr sensibles Thema und ich bin mir da auch nicht ganz sicher, ob Herr Johnson da weiß, was er vorhat.
Eins wollen wir noch kurz hören, nämlich im Europäischen Parlament hat sich Elmar Brok geäußert von der EVP. Mal hören, was er sagt.
Das ist ziemlich offen. Wir reden, blödeln miteinander. Man erzählt sich Witze, man trinkt einen guten Whisky und auch eine schöne Zigarre dabei. Und dann kann er sehr offen reden. Einmal, dass man Spaß hat, auf der anderen Seite aber auch sehr tiefschürfend. Denn er hat zum Beispiel ein interessantes Buch über Churchill geschrieben, das lesenswert ist, sodass man ihn nicht als Dummkopf bezeichnen kann. Aber das ist ein bisschen der Oxford Boy.
Also der Oxford Boy, Boris Johnson. Das fand ich interessant. Man scheint es launig zu nehmen im Europäischen Parlament. Ja, vielen Dank, Paul Vorreiter nach Brüssel und Diana Kinnert bleibt noch einen Moment hier. Was sagen Sie? Sind die Brüsseler gut beraten, sich jetzt warm anzuziehen?
Ich würde sagen ja, denn Boris Johnson vertritt ja nicht nur sich selbst, sondern vielleicht eben, wenn das Ergebnis so kommt, doch eine relativ hohe Zahl von Konservativen in Großbritannien, die auf seine Bestimmtheit setzen. Und ich glaube, dass man schon auch von ihm erwarten darf, dass seine Bestimmtheit sich eben auch vielleicht in kreativen und innovativen Lösungsvorschlägen äußert und da vielleicht auch Dinge dabei sein könnten, über die man heute noch gar nicht nachdenkt.
Ja, ich habe schon gehört, schon vorhin haben Sie mich überrascht mit Ihrem Optimismus. Ich weiß nicht, ob das ein Zweckoptimismus ist.
Vielleicht.
Auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie hier waren.
Vielen Dank.